Gesundheit,
sagt man zu jemandem, der niest.
Als Antwort darauf hört man manchmal von Leuten, Unkraut vergeht nicht.
Weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ich schon.
Nun, ob das wahr ist, dass das Unkraut nicht vergeht, das wollen wir heute gemeinsam herausfinden, indem wir uns ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, anschauen. Und zwar, ich möchte euch bitten, mit mir zusammen Matthäus-Evangelium aufzuschlagen, Kapitel 13. Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Matthäus-Evangelium, Kapitel 13 ist eine Sammlung von Gleichnissen. Sonst sind die Gleichnisse bei Matthäus ganz schön verteilt über das ganze Evangelium. Aber hier sind 6 Gleichnisse in einem Kapitel, die alle das gleiche Thema haben und demselben Zweck dienen. Nämlich welchen? Dem Zuhörer oder heute uns, dem Leser, deutlich zu machen, dass jedes Menschenleben hier auf Erden ein Ende hat. Und, das ist das Zweite, was wichtig ist, dass es 2 völlig verschiedene und voneinander getrennte Orte gibt, in denen die Menschen ihr Dasein nach dem Tod ewig zubringen werden oder werden müssen. Es ist bemerkenswert, dass Jesus diese Gleichnisse erzählt. Indem er das erzählt, er seine Zuhörer nicht direkt zu einer Handlung auffordert oder aufruft. Der Zuhörer wird vielmehr am Ende dieser Gleichnisse stillschweigend vor eine Wahl gestellt, sich doch für weit besseren Ewigkeitsort zu entscheiden. Und das ist bei diesen Gleichnissen in diesem Kapitel immer das Himmelreich. So lesen wir, Himmelreich, Himmelreich, Himmelreich wird immer verglichen mit irgendeinem Bild aus der Lebenssituation. Nun, ich werde jetzt nicht darauf näher eingehen, über den Sinn der Gleichnisreden zu sprechen. Das hat Bradley vor, weiß nicht wann genau, welcher Zeit, aber gemacht. Das würde uns zu weit führen. Aber ich möchte nur so viel zu den Gleichnissen sagen, dass, wie wir das selber wissen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. So sind Gleichnisse sprechende Bilder aus den Alltagssituationen, anhand derer die Zuhörer es einfacher haben sollten, eine Lektion zu lernen. Und die gebraucht Jesus. Leider hat es nicht bei allen funktioniert, aus einem bestimmten Grund, weil die es nicht wollten. Nun, unser Gleichnis hier handelt von Unkraut unter dem Weizen. Warum Jesus an dieser Stelle ausgerechnet vom Weizen spricht und nicht von einer anderen Kultur, weiß ich nicht, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Sicher ist aber, dass sich in der Gegend, wo Jesus dieses Gleichen erzählte, Weizen oder Kornfelder generell für seine Jünger und den Rest seiner Zuhörerschaft ein vertrautes Bild war. Sie prägten nämlich mancherorts die Landschaften in Galiläa. Und das ist da, wo Jesus seinen Dienst begann, und das ist da vermutlich, wo er dieses Gleichnis erzählt. Und das wissen wir aus dem vorigen Kapitel 12, wo Matthäus davon berichtet, dass Jesus und seine Jünger Kornfelder durchziehen. Bereits im Alten Testament, im 5. Buch Mose, kurz vor seinem Lebensende, spricht Mose über das gelobte Land, in welches Gott das Volk Israel einführen wollte. Und dort, in diesem Zusammenhang, werden neben vielen anderen Kulturen auch Weizen erwähnt. Also Weizen gedeiht in diesem Land prächtig. Also nicht zuletzt steht Weizen ja sinnbildlich für Brot. Aus Weizenmehl wird Brot hergestellt. Und bei vielen Völkern ist es ein Grundnahrungsmittel, uns eingeschlossen. Und das steht symbolisch für Leben oder für die Erhaltung des Lebens. Und das geht deutlich aus dem Vaterunser-Gebet, wo Jesus unter anderem sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Gemeint ist natürlich nicht nur Brot, sondern grundsätzlich Nahrung. Würde Jesus aber dieses Gleichnis in China oder in Indien erzählen, dann würde er an dieser Stelle vielleicht nicht vom Weizen reden, sondern vielleicht vom Mais, vom Reis und in vielen Teilen Afrikas vermutlich dann vom Mais reden, denn dort sind diese Kulturen Grundnahrungsmittel. Aber, wie gesagt, für die Zuhörer damals und für uns heute ist das Bild vom Weizen ein sehr geläufiges Bild. Wir können was damit anfangen. Also bevor ich zu der Betrachtung des Gleichnisses übergehe, noch ein paar Worte zum Gleichnis selbst. Dieses Gleichnis wird nur von Matthäus berichtet. Alle anderen Evangelisten schweigen sich darüber aus. Und man kann dieses Gleichnis in zwei Teile aufteilen. Zunächst einmal in eine Erzählung und das zweite Teil ist dann die Deutung des Gleichnisses. Im ersten Teil also erzählt Jesus dieses Gleichnis und dann schließt er gleich zwei andere an. Und im zweiten Teil geht er auf das Nachfragen seiner Jünger zur Deutung des Gleichnisses über. Und ich möchte das heute gleichzeitig, also parallel betrachten. Das heißt, zur Erzählung möchte ich gleich die Deutung heranziehen. Aber zunächst lasst uns den Text in seinem Zusammenhang lesen. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Kapitel 13, Matthäus Evangelium, Verse 24, erstmal bis Vers 30 und dann 36 bis 43. 13, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und jetzt machen wir einen großen Sprung zum Vers 36 und lesen uns die Deutung des Gleichnisses. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortet und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Soweit diese Textlesung. Ihr werdet mir heute folgen müssen ohne Punkte und Unterpunkte. Das wird ein fließender Text sein. Und ich hoffe, ihr überlebt es. Wir fangen mal an mit Vers 24. Nachdem Jesus bereits vorher über das Himmelreich gesprochen hat, setzte seine Gleichnisrede fort und hier in diesem Text erscheint wieder das Wort Himmelreich. Wenn Jesus vom Himmelreich spricht, dann erzählt er keine Märchen von angeblich noch einer anderen, nach dem Tod des Menschen existierenden, schönen Welt. Nein, er spricht tatsächlich von einer realen Welt wie dieser hier auf Erden. Nur mit einem deutlichen Unterschied. Im Gegensatz zu der jetzigen Realität ist diese andere Welt, also dieses Himmelreich, und das wissen wir aus dem Wort Gottes, von ewiger Dauer und beinhaltet die höchste Lebensqualität. So was man sich darunter vorstellt, das malt uns schon die Bibel aus. Ewig in höchster Lebensqualität. Wer sonst als nicht der Herr selbst, der König ist, kann von einem Reich sprechen, der dieses Reich unlängst verlassen hat. Wer sonst kennt sich da besser aus? Er kann einen Vergleich anstellen und er kann seinen Zuhörern die Vorzüge gegenüber noch einer anderen Realität, die es auch gibt, schmackhaft machen. Nun folgen einige Aussagen über das Himmelreich aus der Bibel. Schon der babylonische König Nebukadnezar musste nach seiner Demütigung über das Himmelreich Folgendes erkennen. Das lesen wir im Danielbuch, Kapitel 4, Vers 31. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. An dieser Stelle möchte ich etwas bemerken. Um an Gott glauben zu wollen und Dinge zu erkennen, die Gott uns erschließen möchte, muss man nicht den Verstand ausschalten. Ganz im Gegensatz, man muss den Verstand einschalten. Nebukadnezar hat das erfahren. Mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft und eine ewige Herrschaft ist. Und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Also er spricht hier von einem Himmelreich, das ewig währt. Das ist eine Aussage über den Herrscher Gott und Jesus, das macht die Bibel unmissverständlich klar, ist dieser Gott. Insofern ist das Himmelreich gleichzusetzen mit dem Reich Gottes. In Offenbarung 12,10 lesen wir, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Und damit ist natürlich Jesus gemeint. Also Himmelreich, Reich Gottes, Reich des Christus, Jesus. Schon zu Beginn des Neuen Testaments war die Menschheit durch Johannes den Täufer dazu aufgerufen, sich eben für dieses Reich der Himmel zu entscheiden. Wir lesen in Matthäus Kapitel 3, Vers 2. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer, vielleicht sogar Vers 1, und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das war Matthäus 3, Verse 1 und 2. Und später ladet Jesus Christus als Herrscher dieses Reiches die Menschen höchstpersönlich ein, in dieses Reich einzugehen. Und er gebraucht dieselben Worte, die Johannes vor ihm bereits gebraucht hat. Und letztendlich übergibt er diesen Auftrag, vom Himmelreich zu predigen, an seine Jünger weiter mit ähnlichen Worten. Und das lesen wir in Matthäus 10, Vers 7. Matthäus 10, 7. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wir wissen natürlich aus den Schriften, dass das Reich der Himmel Jesus selbst ist. Ja, und da das Wort Gottes heute noch die Gültigkeit hat, zumindest wir Gläubige vertrauen auf das Wort Gottes und glauben das, sprechen wir heute auch über dieses Gleichnis. und rufen Menschen zu, sich ein Ticket für dieses Himmelreich zu besorgen. Bloß nebenbei bemerkt, viele Reisende quer durch Deutschland sind erst so richtig in den Genuss des 9-Euro-Tickets gekommen, aber er soll ja bald im wahrsten Sinne des Wortes zur Endstation kommen von diesen Vorzügen. Und so laufen momentan bei vielen Beschäftigten, denkenden Beschäftigten der Deutschen Bahn, die Köpfe heiß, wie man das Ganze am besten mit ähnlichen Angeboten dauerhaft fortsetzen könnte. Ja, ich frage mich, ob die Menschen auch bezüglich ihrer Ewigkeit ebenso sich Gedanken machen. Und ich vermute, das tun viele nicht. Machst du dir, lieber Zuhörer, Gedanken über deine Ewigkeit? Das wäre nämlich sehr wichtig. Irgendwann mal ist ja auch hier Endstation in unserem Leben. Und die Frage, was dann? Wo geht's hin? Sonst könnte es passieren, dass man zwar mit einem billigen 9-Euro-Ticket dann aber direkt, und ich muss das sagen, zur Hölle fährt. Ja, die Bibel redet von der Hölle, das habe ich nicht ausgedacht. Wenn man zum Beispiel sich nicht für Jesus Christus, für den Weg der Wahrheit entschieden hat und durch den Bahnunglück zu Tode kommt. Neulich gab es ein Bahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen. Ich weiß nicht, ob die Verstorbenen im Himmel sind, ob sie errettet waren. So, ich habe aber bereits mit dieser Einladung, sich ein Ticket zu besorgen, etwas vorgegriffen, bevor ich über die Einzelheiten des Gleichnisses gesprochen habe. Nun, Jesus gleicht also dieses Himmelreich einem Menschen an, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und damit wir im Bilde sind, sehen wir uns gleich die Deutung dazu an. Die haben wir ja gelesen. Der Sämann ist der Menschensohn und damit sind wir bei Jesus selbst, denn er selbst bezeichnet sich in Evangelien als Menschensohn. Diese Selbstdarstellung Jesu ist insofern wichtig und interessant zugleich, als sie ein Hinweis darauf ist, dass Jesus, wenn es auch kaum ins Auge fallend, ein Wesen mit zwei Naturen ist. Wie komme ich darauf? Warum sonst sollte ein gewöhnlicher Mensch als Menschensohn bezeichnet werden? Das sagen wir doch nicht. Und genau das hebt ihn aber von gewöhnlichen Menschen ab. Und zwar von allen. Wir haben bereits festgestellt, dass Jesus Gott und Herrscher ist. Ja, vorhin zitiert die Verse. Herrscher seines Reiches. Aber als Menschensohn nimmt er seine Stellung und Mission wahr, hier auf Erden. Und zwar, weil er geboren von einem Menschenwesen wurde und er besitzt einen menschlichen Körper oder besaß zu der Zeit, als er hier war. Dieser Menschensohn streut nun guten Samen auf seinen Acker. In der Deutung lesen wir dann, der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs. Mit anderen Worten, ist die Welt, in der wir leben, wie ein riesiger Acker. Da Gott allwissend ist, glauben wir, weiß er im Voraus, welche Menschen diesen guten Samen darstellen, die werden Kinder des Reichs genannt. Und jetzt muss ich einen Umstand klären, der meines Erachtens von Bedeutung ist. Ich würde nämlich eine Irrlehre aufbauen, wenn ich behaupten würde, dass es Menschen gibt, die bereits als Kinder des Reichs oder Kinder Gottes in die Welt gesetzt worden sind. Denn wir wissen, dass wir alle vorher Unkraut waren, also verlorene, auf ewig verdammte Menschen. Wie nun bekommen wir das unter einen Hut? Am Anfang des Kapitel 13 erzählt Jesus das Gleichnis vom Sämann, wo der Same, das ausgestreut wird, das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes wird gepredigt und von manchen Menschen aufgenommen, also geglaubt. So liegt es also nahe, dass wenn Jesus hier in unserem Gleichnis von guten Samen als von Kindern des Reiches spricht, dann hat er bereits den gesamten Prozess, den jeder Gläubiger durchläuft, angefangen vom Hören des Wortes über das Heil, über Glauben an die rettende Macht des Wortes Gottes oder des Wortes Jesus bis zu Buße, also Umkehr, Bekehrung und Rettung eines solchen Menschen. Das hat er bereits alles mit einbezogen. Und deshalb sagt er hier, dass der gute Same bereits Kinder seines Reiches sind. Das ist meine Beobachtung oder meine Ansicht. Als absolut heiliger und guter Gott, wie Bibel uns Jesus darstellt, kann er allein im Menschen das Gute aufkommen lassen. Ja, was ist das Gute? Er kann in ihnen das gehörte Wort, die gute Nachricht, die sie über ihn, den Retter und ihre Rettung gehört haben, aufgehen lassen. Er kann es zum Wachsen bringen. Er kann das Gedeihen, die Frucht schenken. Das ist Leben zu seiner Herrlichkeit. Und er kann sie letztendlich in den Himmel versetzen. Darum ist hier die Rede vom Himmelreich. Wir lesen im Kolosser 1, Verse 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Für Jesus sind wir bereits versetzt in das Himmelreich. Die Vergebung der Sünden ist nämlich wichtig, um überhaupt die Erlösung zu erlangen und in Gottes Reich versetzt zu werden. Zählst du dich, lieber Freund, zu einem Kind des Reiches Gottes? Weißt du überhaupt, dass du dafür die Erlösung benötigst? Spätestens jetzt, denke ich, weißt du es. Wie kommt es aber, dass wenn guter Gott guten Samen sät, dass dann dazwischen Unkraut wachsen kann? Diese Frage haben die Knechte des Hausherrn ihm auch gestellt. Und bleiben wir zunächst bei dem ersten Bild und seiner Bedeutung im Allgemeinen, bevor wir dazu übergehen, uns die geistliche Bedeutung anzuschauen. Und dazu müssen wir weit zum Sündenfall zurückblättern, als sich unsere Ureltern, von denen wir die ganze Menschheit abstammen, nämlich Adam und Eva, als sie sich versündigt haben im Garten Eden, da hat Gott die Erde, den Ackerboden, verflucht. Wir lesen im 1. Mose 3, die Verse 17 und 18. 1. Mose 3, 17 und 18. Und zum Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Nun, das, was Gott, der Schöpfer, damals im Garten Eden Dornen und Disteln nannte, hat Jesus hier in einem Wort zusammengefasst, nämlich Unkraut. Jeder Ackermann und jeder, der einen Garten bewirtschaftet, hat seit dem Sündenfall des Menschen mit dem Unkrautproblem zu kämpfen. Und ich könnte auch ein Lied davon singen. Seitdem wächst auch die Pestizidenherstellungsbranche, von deren Vor- und Nachteilen ich gar nicht hier reden möchte. Fakt ist, dass, so wie es im realen Ackerbau ist, das Unkraut ganz ungewollt und trotz Bekämpfung zwischen guten Kulturen aufwächst, leben Kinder des Bösen, so deutet Jesus das Unkraut, neben Kindern des Reiches in dieser Welt beieinander. Manchmal vielleicht äußerlich kaum zu unterscheiden von den Letztern, etwa so wie die giftigen Pilzen äußerlich sehr schwer von den Essbaren zu unterscheiden sind. Und damit haben wir bereits die geistliche Bedeutung des Unkrauts abgedeckt. Übrigens, bei Schlachter findet sich eine Notiz zum Unkraut. Da steht nämlich, hier ist der Taumelloch oder Taumellolch heißt er, oder Afterweizen gemeint, ein dem Weizen ähnlich ähnliches giftiges Unkraut, Taumelolch. Ich habe nämlich die Bilder angeschaut bei Google. Naja, für mich wäre das nicht ohne weiteres vom Weizen zu trennen. Kai würde sich, heute ist nicht da, würde sich wahrscheinlich besser auskennen. Nun, auf die Frage, wie kommt es nun, dass beides, Gutes und Böses, nah beieinander wächst, wo doch vorsätzlich nur Gutes gesät wurde? Darauf antwortete Herr Jesus, dass das die Tat des Feindes war, der hier in Aktion trat und während die Leute schliefen, die Arbeiter wahrscheinlich, Unkraut zwischen den Weizen säte und davonging. Ja, auch an dieser Stelle muss ich etwas deutlicher werden, denn meines Wissens findet sich in der gesamten Bibel kein Hinweis darauf, dass der Teufel, der im Text hier als Feind genannt wird, noch vor Grundlegung der Welt Menschen für seine bösen Absichten reserviert hat, wenn er auch seit eh und je unaufhörlich einen Anspruch auf sie erhebt. Damit möchte ich deutlich sagen, dass ich an so eine Art Vorherbestimmung und dazu noch vom Satan selbst nicht glaube, weil sich das von der Bibel her nicht bestätigen lässt. Und ich glaube, das lehrt auch keiner unbedingt. Ich sage das nur deshalb, weil es hier so heißt, dass der Teufel den Samen gestreut hat. Könnte man meinen, dass er das bereits vor der Grundlegung der Welt gemacht hat. Nun, biblisch ist aber, dass der Urheber des Bösen der Satan ist, also der Teufel. Und dass sich das Böse im Menschen seit dem Sündenfall wie ein Krebsgeschwür ausbreitet und wir es durch viele Bibelstellen bestätigt sehen, abhängig davon, ob der Mensch seit seines Lebens der guten Heilsbotschaft Glauben schenkte und ganz entschieden vom Reich des Bösen in das Reich des Guten hinübergewechselt hat, indem er dem Bösen abgeschworen hat und weiter sein Leben auf der Erde als Kind des Reiches Gottes lebt, also abhängig davon, oder ob der Mensch es bislang nicht getan hat, wird er ein Werkzeug des Teufels sein, durch den das Böse neben dem Guten wächst, wie das Unkraut unter dem Weizen. So sehe ich das. Sinngemäß sagt Jesus in der Diskussion mit den Pharisäern das Gleiche. Und zwar im Johannes Kapitel 8. Das ist eine sehr berühmte Textstelle, Johannes Kapitel 8, ab Vers 43. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Sagt Jesus zu den Pharisäern. Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Also, er sagte denen, die seinem Wort nicht glaubten, nicht hören wollten, dass sie nicht aus Gott seien. Ja, was sind sie dann? Sie sind vom Teufel. Dass sie sich von ihm gebrauchen lassen. Etwas dazwischen gibt es nicht. Auch dies ist die biblische Wahrheit. Entweder ist man ein Werkzeug Gottes zum ewigen Leben oder ein Werkzeug des Teufels zum ewigen Gericht. Das Unkraut brachte das zu erwartende Bild der Knechte in ihren Köpfen durcheinander. Wenn man nur Gutes sieht, erwartet man doch nicht willentlich, dass das Schlechte mit aufwächst. Und wenn schon das passiert, dann muss es rausgerissen werden. Also diese Verwirrung, Gutes mit Schlechtem zusammenwachsen, dieses Durcheinander wird vom Satan selbst verursacht. Er ist der Durcheinanderbringer und er ist durchweg durch die ganze Menschheitsgeschichte darum bemüht, in den Köpfen der Menschen Verwirrung zu stiften und Gottes Gutes mit Bösem zu vermischen, damit sie, die nicht vom Reich Gottes sind, nicht imstande sind, das Gute vom Bösen zu unterscheiden und sich für das Gute zu entscheiden. So wurden zum Beispiel in der Vergangenheit bei der Zwangschristianisierung der Menschen christliche Feste mit heidnischen Festen und Bräuchen vermischt. Und so versucht die Sünde heute, den Eingang in die Gemeinden und die Herzen der Gläubigen zu verschaffen. Bemerkenswert ist, dass das Unkraut als solches identifiziert wird, erst als die Saat wuchs und zur Frucht ansetzte. So lesen wir. Und es erinnert mich an die Warnungen, die Herr Jesus selbst an die Jünger in Bezug auf die falschen Propheten ausgesprochen hat, in Matthäus Kapitel 7, Vers 15 bis 21. Hütet euch aber von den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte tragen oder bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Nun, um es bei den Worten aus unserem Gleichnis zu bleiben, sagt Jesus, dass Weizen bleibt Weizen und Unkraut bleibt Unkraut. Das Böse kann also insofern keine innere Verbindung mit dem Guten eingehen und es kann auch keine innere Vermischung geben. Nur rein äußerlich wächst beides miteinander, aber es kommt der Tag, an dem die endgültige Trennung sichtbar vollzogen wird und das Unkraut vom Weizen getrennt wird, so wie ein Baum, der Frucht bringt, von einem Baum getrennt wird, der keine Frucht bringt. Ich lese weiter in diesem Johannesevangelium den Vers 19. Nein, Entschuldigung, das war Matthäus 7. Vers 19. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nun, diesen Tag, an dem der Herr diese Trennung vollziehen wird, nennt Jesus in unserem Text die Ernte oder das Ende der Welt. Den Vorschlag der Knechte, diese Trennung nun vorzeitig und eigenhändig zu vollziehen, lehnt der Hausherr eindeutig und radikal ab. Er sagt im Vers 28 in unserem Gleichnis, da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammen lesen? Ja, so wie Jünger einst in anderen Zusammenhang Selbstjustiz üben wollten und zu Jesus sagten, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, also die Samariter? So wie es Elia getan hat. Nun, was sagt Jesus zu ihrer Idee? Er aber sprach, nein. Damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wir hätten es vielleicht gern in unserer Hand zu bestimmen, wer zum Weizen und wer zum Unkraut gehören soll und dann darüber zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Aber Gott sei Dank, gedankt, diese Angelegenheit obliegt einer anderen Instanz und nicht uns. Die Schnitter, welche die Engel sind, werden mit dieser Aufgabe betraut. Sie läuten auch das Ende der Welt an. So lesen wir in der Offenbarung. Wir sollen uns also keinen Kopf darüber machen, dass am Ende etwas schief gehen könnte, denn das Schicksal der Menschen wird zu diesem Zeitpunkt bereits besiegelt sein, und zwar aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung. während sie hier auf Erden lebten. Ich habe vorhin gesagt, dass das Unkraut Unkraut bleibt. Hört sich so an, als ob keine Änderung möglich ist. Also das stimmt so, zumindest solange das Unkraut Unkraut bleiben will. Nun, was biologische Veränderung anbelangt, also was rein technisch machbar ist und was nicht, da stoße ich an meine Grenzen. Hätte ich Kai fragen können vielleicht. Ich weiß nicht, inwiefern es heute möglich ist, durch den Eingriff von außen, zum Beispiel durch Genmanipulation, aus Unkraut Weizen herauszuzüchten. Das weiß ich nicht. Aber geistlich gesehen bittet Gott der verdorbenen Menschheit die Möglichkeit ein, ein anderer Mensch zu werden. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Er kann aus einem sündigen Menschen, der auf dem Weg zu ewigen Verdammnis ist, einen neuen Menschen schaffen, der dann als Erretteter in das ewige Himmelreich eingehen kann. Und wenn das nicht möglich wäre, dann würde ich dieses Gleichnis heute an dieser Stelle für sinnlos betrachten. Denn die Bibel ist nicht ein Buch, welches uns nur die Sammlung von Fakten und geschichtlichen Ereignissen präsentieren will. Nein, sondern hier in seinem Wort offenbart uns Gott selbst seine Zukunftsabsichten, guten Zukunftsabsichten mit uns und stellt uns vor die Entscheidung, die jeder Mensch für sich persönlich treffen kann und sogar muss. Das bedeutet für dich, lieber Zuhörer, wer du auch bist, ganz konkret, dass du dich heute noch umentscheiden kannst. Du kannst dich umentscheiden, vom Unkraut zum Weizen zu werden, was deine ewige Zukunft anbelangt. Sofern sich aber die Menschen anders entscheiden, müssen sie wissen, was sie am Ende erwartet. Und wir wollen noch einmal in unseren Text schauen. Vers 40. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es am Ende dieser Weltzeit sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Ein Wort, das mehrmals wiederkehrt in der Bibel. Wir haben bereits gesagt, dass Jesus am Ende der Zeiten seine Engel dazu veranlassen wird, das Unkraut vom Weizen zu trennen und es in einen Ort zu bringen, wo es dem Feuer übergeben wird. Nun, dieser Ort wird sonst in der Bibel Feuersee genannt. Gott führt nämlich Buch über alle Menschen und ihre Taten. In unserem Text sind diese Taten als Ärgernisse genannt oder die Gesetzlosigkeit. Man könnte jetzt aufzeigen, was alles die Gesetzlosigkeit im Einzelnen bedeutet, aber ich beschränke mich darauf zu sagen, dass die Gesetzlosigkeit alles wider göttliche Handeln und den Unglauben an das Wort Gottes bezeichnet. Damit belasse ich es. Und das wiederum bringt die ewige Trennung von Gott und seinem Reich mit sich. So heißt es beispielsweise in Offenbarung 20,15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das von Jesus erwähnte Heulen und Zähneknirschen weist darauf hin, dass Menschen an diesem Ort unbeschreibliche Qualen ausgesetzt sein werden. Und zwar bei vollem Bewusstsein. Sie werden es einerseits schrecklich bereuen, auch wenn es dann für sie zu spät sein wird, dass sie von der ihnen von Gott eingeräumten Möglichkeit der Buße und Bekehrung nicht Gebrauch machten, während sie noch auf Erden lebten. Und andererseits werden sie voll Hasses und von Bitterkeit gegen Gott erfüllt sein, weshalb sie mit ihren Zähnen knirschen werden. Das ist, meine Lieben, keine herrliche Zukunft, die man sich selbst oder jemand anderen auf die Geburtstagskarte schreiben würde. Im Gegensatz zu diesem Ort der Qualen werden diejenigen, die sich auf Erden für die Wahrheit, für den Weg, der Jesus heißt, entschieden haben,
an den Ort der ewigen Herrlichkeit eingehen. Und Jesus drückt es in unserem Text folgendermaßen aus, Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Das könnte man jetzt auch unendlich ausweiten, aber dazu ist die Zeit nicht da. Einen noch schöneren Ort als diesen gibt es nicht. Weder im Himmel noch sonst wo auf Erden. Ja, der Himmel ist es. Dieser Ort ist die herrliche Zukunft aller an Jesus gläubig gewordenen Menschen und aller erlösten Kinder Gottes. Dieser Ort ist die Zukunft, die ich mir und dir persönlich vom ganzen Herzen wünsche. Dafür entscheiden musst du dich aber selber, denn so schließt Jesus das Gleichnis ab, indem er sagt, und das hat Bradley heute bereits gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Alle Menschen haben Ohren. Normalerweise. Selbst die Tauben können diese Botschaft vernehmen. Aber manche Menschen scheinen bewusst hinweg zu hören und das tun sie, indem sie dem Gehörten nicht Glauben schenken. Jesus ruft dich heute dazu auf, den Hörgang dazu einzusetzen, Hörorgan, um die Wahrheit, der Wahrheit Einlass zu gewähren und sich ihr nicht bewusst zu widersetzen. Ob du auf deinem Ackerfeld oder in deinem Garten aus Unkraut Weizen machen kannst, das weiß ich nicht. Aber was ich aus der Bibel weiß, du kannst heute ein anderer Mensch werden. Du kannst als verlorener Sünder zu Gott im Namen Jesu beten und um Vergebung deiner Schuld bitten. Und Gott, der Herr, wird dir alle deine Sünden vergeben. Er wird dich verändern und aus dir einen neuen Menschen machen. Und wenn dann dein Leben einst hier auf Erden zu Ende geht, wird er dich in sein ewiges, herrliches Reich aufnehmen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.